ich möchte mich zuerst einmal bedanken bei Ihnen dafür, dass Sie mich eingeladen haben. Ich möchte mich bedanken beim Hausherrn. Ich bin ja nicht zum ersten Mal hier. Ich habe ein Versprechen abgelegt, ich komme wieder, also ich halte mein Versprechen, lieber Rektor Kopeinig. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen, dass Sie die Moderation übernommen haben, bei Herrn Hofrat Hude, dass er hier der mitverantwortliche Mitgestalter ist und ganz speziell bei Frau Magister Weinzeitl, die meine Einfängerin war, ganz konkret und die mich hierher gelockt hat. Ich habe Ihnen nicht einen Vortrag ausgearbeitet, den ich herunterlese, weil ich glaube, das ist in dieser Sommerzeit eigentlich nur anregend zum Schlafen. Ich möchte Ihnen in die Augen schauen, wenn der erste von Ihnen mit dem Schlafen beginnt, höre ich auf. Also ich hoffe, dass es so für Sie auch mitnehmend sein kann, was ich Ihnen sagen möchte, dass Sie sozusagen mit mir hier mitmachen. Ich freue mich auch, dass einige Weggefährten heute den Weg hierher gefunden haben und nicht ins Strandbad Klagenfurt. Aber vielleicht hat das Wetter mitgespielt und diese Rivalität vom Strandbad Klagenfurt, das war mein Aufenthaltsort die ersten 20 Jahre meines Lebens, das muss ich schon sagen, als geborene Klagenfurterin. Also vielleicht war da die Rivalität nicht ganz so groß, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe Ihr Programm gelesen und bin mir sehr dessen bewusst, dass ich wahrscheinlich heute einige Dinge Ihnen sagen werde aus meiner Sicht, die Sie gar nicht gern hören. Ich glaube, dass Sie am morgigen Segment der Tagung, nämlich Mut zum Frieden und auch die Überlegung, wie kommen wir zu einer neuen Friedenspolitik, dass Sie wahrscheinlich daran innerlich mehr gefallen haben werden. Glauben Sie mir, mir geht's gleich. Trotzdem glaube ich, dass ich Ihnen schulde und mir schulde und unserer gemeinsamen Verantwortung, dass ich die Füße so gut ich kann am Boden behalte. Denn nur wenn wir die Füße am Boden haben, können wir auch unserer Verantwortung gerecht werden, als Österreicher, als Europäer, egal von welcher Religion und welchem Bekenntnis. Dieses Europa ist eine Idee, es bleibt eine Idee, aber jede einzelne Generation und eigentlich jeder Moment verlangt von uns, dass wir uns neu auseinandersetzen mit der Frage, was bedeutet es jetzt ganz konkret heute? Oder können wir irgendwann eine fixe Idee von Europa entwickeln und das bleibt dann stehen? Und an dem können wir uns anhalten und das ist dann für immer außer Streit gestellt. Meine Damen und Herren, so wird es nicht funktionieren. Es gibt keine fixe, unverrückbare Idee von Europa, das wussten die Gründerväter, Mütter sind nicht bekannt, hat es aber sicher auch gegeben. Also die Gründerväter, die waren sich schon darüber im Klaren, dass Europa entsteht, und das wurde Jean Monnet schon zitiert mit dem Zitat über die Seele, aber das, was ich dem zufügen möchte, ist eigentlich auch ein Monet-Zitat, denn Europa wird nicht entstehen durch irgendeine übergeordnete Geschichte, sondern Europa wird entstehen aus einer Solidarität der Fakten. So sagt es Jean Monnet und ich glaube, das ist aktueller denn je. Denn die Solidarität, das Zusammenhalten, der Zusammenhalt, der sich ergibt aus dem gemeinsamen Tun und auch aus dem gemeinsamen Willen, das ist es, was in Wirklichkeit dieses Europa ausmacht in den unterschiedlichen Generationen. Ich sehe, dass, und ich sage das sehr ungern und nur unter Anführungszeichen, zu meiner Zeit, also in der Zeit, in der ich regierungspolitische Verantwortung mitgetragen habe, wenn Sie so wollen, da waren andere Aufgaben vor uns und ich habe auch andere Dinge gesagt, auch zum Thema Europa. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe mit voller Überzeugung gesagt, die blutigen Kriege am Balkan, die Konflikte, die wir erlebt haben, eigentlich sehr hautnah als Kärntner, das sind die letzten blutigen Auseinandersetzungen auf europäischem Boden. Ich habe das oft gesagt. Ich habe auch wirklich daran geglaubt. Ich habe falsch geglaubt. Es ist ganz anders gekommen. Die Geschichte hat uns eine Lektion erteilt. Wenn man glaubt, man hat einen Zustand des relativen Friedens. Der Frieden ist immer kein absoluter, sondern ein relativer, erreicht, dann merkt man, es ist nicht so einfach. Wir haben heute, und die Distanzen muss man sich ja immer wieder vor Augen halten, es wurde schon oft gesagt, von Wien aus gerechnet ist die Ukraine näher als das andere Ende von Österreich. Also man muss sich immer wieder vor Augen führen, was für eine nahe Nachbarschaft wir mit der Ukraine haben. Und wie sehr uns Menschen betrifft, als Menschen, als Gläubige oder als Nichtgläubige, als Katholiken oder als Protestanten, die wie ich, wie sehr uns das betrifft, was auf europäischem Boden jetzt passiert. Seit 3,5 Jahren befinden wir uns sozusagen in der Aufwachphase, aber das ist aus meiner Sicht eigentlich viel zu lang, denn man kann nicht 3,5 Jahre aufwachen und sich eine Meinung bilden und dann am Ende sagen, vielleicht brauche ich doch keine Meinung und sich aus der ganzen Geschichte herauswinden. Das geht nicht, das dürfen wir nicht machen, das entspricht nicht unserer europäischen Verantwortung. Zur Seele Europas gehört auch, dass wir einander helfen, dass wir da sind füreinander in der Stunde der Not, dass wir nicht wegschauen und uns nicht zurückziehen hinter diese schöne, scheinbare Schutzmauer, die in Österreich oft unter dem Titel Neutralität transportiert wird. Die Neutralität ist, meine Damen und Herren, eine historische Größe und ein Bundesverfassungsgesetz. Das sind zwei ganz wichtige Aspekte der Neutralität, das Bundesverfassungsgesetz über die Neutralität. Es hat Gott sei Dank, soweit ich weiß, nur 3 Sätze, denn wir mussten als junge Diplomaten das Neutralitätsgesetz auswendig können bei der Aufnahmeprüfung ins Außenministerium. Es ist kurz und knackig, das ist die eine Geschichte. Aber die andere ist, was ist aus dieser Neutralität geworden? Und sehr oft erlebe ich, dass sie nicht als, was sie historisch war, als Preis für die Einheit Österreichs verstanden wird, denn das war es historisch, sondern als Möglichkeit, mit minderer sozusagen Verantwortung oder minderem Engagement oder Einstehen durchzukommen. Und das, meine Damen und Herren, ist eigentlich etwas, was mich betrübt. Denn wir müssen in diesem neuen Europa auch unseren Sinn für Verantwortung schärfen. Auch das gehört, vielen Dank, zu unserer Seele, zu unserer gemeinsamen Seele. Ich spreche an sich nicht gern über die Seele Europas. Warum? Weil jeder einzelne von Ihnen unter dem Wort Seele etwas ganz anderes versteht. Ich bin sehr sicher, wenn ich da jetzt durchgehe und einzelne frage, was verstehen Sie unter Seele, dann kommt was sehr anderes heraus. Und ich versuche, so gut ich das kann, die Füße am Boden zu halten und nicht in dem Bereich der sehr unterschiedlichen Interpretationen dessen zu kommen, was man als Seele versteht, was jeder von uns als Seele versteht. Das hat nichts mit mangelndem Respekt vor dem Begriff der Seele zu tun, ganz im Gegenteil eigentlich. Aber wir werden es schwer finden, hier eine einheitliche Begriffsfeststellung vorzunehmen. Und ich glaube, dass das auch den Gründervätern, nehmen wir mal die Mütter dazu, obwohl wir ihre Namen und Gesichter nicht kennen, dass das den Gründermenschen Europas sozusagen bewusst war, dass man über diesen Begriff der Seele diskutieren kann, sich Gedanken machen muss, keine Frage. Aber dass wir uns darüber nicht begrifflich einigen werden und dass wir daher was anderes tun. Wir schauen, was ist die jeweilige ganz konkrete Verantwortung, der wir uns gegenüber sehen. Und Sie haben mit mir erlebt, die letzten Tage, die letzten Wochen, die weltpolitischen Geschehnisse. Meine Damen und Herren, mir geht es genauso wie Ihnen. Wenn ich aufwache, wenn ich das Radio andrehe, wenn ich die Zeitung lese oder sonst mich informiere, es beschleichen mich überwiegend ungemütliche Gefühle. Es beschleicht mich ein Gefühl der Verunsicherung, auch der Verwirrtheit, auch der Ohnmacht, der Hilflosigkeit, das ist noch mehr, Das sind lauter Gefühle, die wir eigentlich nicht so sehr in unserem Repertoire gern haben. Denn sie sind Gefühle, die uns eigentlich in die Passivität drängen, die uns die Energie nehmen, die Kraft nehmen, uns hinzustellen, die Ärmel aufzukrempeln und etwas zu tun. Wir alle wissen eigentlich sehr genau, gegen Schmerz, gegen Trauer, gegen manchmal Verzweiflung, gegen Ohnmacht hilft nur eines: etwas tun. Etwas für andere Menschen tun. Etwas für sich selbst tun. Und ich glaube, das ist, was wir heute in Europa so wirklich brauchen. Und deswegen habe ich mir auch dieses Thema gestellt, das auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen irritierend wirkt. Ja, es wirkt ein bisschen so laut und marktschreierisch für ein neues europäisches Selbstbewusstsein. Meine Damen und Herren, das soll es überhaupt nicht sein, sondern es geht mir um was anderes. Niemand wird für uns entscheiden, niemand wird uns sagen, wo es lang geht, niemand kann diese Arbeit des europäischen Selbstverständnisses übernehmen. Das müssen wir schon selber tun. Wir müssen uns einbringen, wir müssen überlegen, wir müssen analysieren, wir müssen herausfinden, was uns wichtig ist. Wir müssen aber auch herausfinden, ob wir bereit sind und wie weit wir bereit sind, selbst etwas beizutragen. Nicht einfach auf die anderen zu warten. Wir sind keine Untertanen von Europa. Wir sind die Mitverantworter. Wir sind die Mitherrscher Europas. Und von uns muss der Impuls kommen. Er kann nicht von außen kommen. Ich kann für Sie diesen Gedanken ein bisschen aufbereiten. Aber Sie wissen, so wie ich weiß, wenn Sie nicht mitmachen, dann wird dieses Europa nicht sein. Dieses Europa ist unsere Verantwortung, zutiefst. Wir haben, und das ist meine feste Überzeugung, diese große Chance, Europa mit den Methoden der friedlichen Verhandlung, der Nichtgewalt zu bauen. Das ist eine ganz enorme Verantwortung, die wir haben. Die Generationen vor uns hatten dieses Privileg, und es ist ein Privileg, nicht. Die hatten keine Wahl. Und wir wissen es aus den persönlichen Geschichten, aus den Familiengeschichten, die hatten keine Wahl darüber, welchen Beruf sie ergreifen, ob sie studieren oder ob sie nicht studieren. Sie wurden gezwungen, sie wurden in Kriege gezwungen, in denen sie teilnehmen mussten. Sie hatten keine Wahl. Sie konnten sich die Zukunft nicht so gestalten, wie wir das heute können. Keiner von uns ist vollkommen frei. Das ist normal. Das gehört zum Menschsein. Jeder von uns hat seine Bindungen, weil auch jeder von uns seine Verantwortungen hat. Und trotzdem, wenn wir zurückschauen, dann gibt es keine Generation in diesem Europa, und ich spreche jetzt für ganz Europa, die so viel Freiheit hatte wie wir. Aber diese Freiheit muss auch geschützt werden und sie muss auch verteidigt werden. Denn auf Dauer, meine Damen und Herren, hat man nur, was man auch zu verteidigen bereit ist. Und ich komme jetzt zu den beiden Punkten, die ja hinlänglich bekannt sind. Wo liegen die großen Aufgaben für Europa in diesem Moment? In diesem Moment, und nur zur kurzen Rekapitulation, in diesem Moment, wo Russland seinen Nachbarn, das Brudervolk Ukraine, angegriffen hat, überfallen hat. Tag für Tag werden Menschen in der Ukraine getötet. Tag für Tag stehen Teile der Ukraine Nacht für Nacht im Bombenhagel. Wir dürfen und wir können das nicht verdrängen. Das ist diese europäische Realität. Das ist eine Aufgabe für uns alle, auch wenn es im Süden von Kärnten bei halbwegs Schönwetter und in der friedlichen Gesinnung, in der wir zusammenkommen, ein bisschen entlegen wirkt. Es ist nicht entlegen, es ist nicht weit weg. Es ist unser Schicksal, das sich hier entscheidet. Also wird diese Frage nicht einfach vorbeigehen. Sie bleibt. und sie verlangt nach unserer Wahrnehmung und nach unserer Verantwortung. Auf der anderen Seite haben wir es mit unserem transatlantischen Partner, den USA, mit einem Präsidenten zu tun, dessen Unberechenbarkeit ich Ihnen jetzt nicht näher erläutern muss. Ich muss mich da auch nicht in fantasievolle Beschreibungen stürzen, die ihn qualifizieren oder disqualifizieren. Darum geht es nicht. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass Europa die Gewissheiten der letzten 80 Jahre nicht mehr hat. Wir sind seit 80 Jahren gewohnt, dass die Amerikaner sich um unsere Sicherheit kümmern, letzten Endes. Unsere Sicherheitsgarantie, denn es ist sehr viel die Rede von Sicherheitsgarantien in diesen Tagen. Unsere Sicherheitsgarantie hat Wolfgang Ischinger am Montag bei einer Tagung in Salzburg gesagt, unsere deutsche Sicherheitsgarantie waren die amerikanischen Soldaten auf unserem Boden. Nicht nur das nukleare Arsenal der Amerikaner, sondern auch die Bereitschaft Amerikas, sich mit eigenen Soldaten hier zu engagieren. Diese Bereitschaft der Amerikaner alleine oder überwiegend, zu einem großen überwiegenden Teil, die Kosten für die Sicherheit Europas oder unserer Länder zu tragen, die ist geschwächt, wenn nicht vorbei. Wir wissen das nicht genau. Aber wir müssen damit umgehen lernen. Wir müssen uns von den Illusionen befreien, dass wir wohlhabend und wohlhabender werden können zum Nulltarif oder zum sehr reduzierten Tarif im Punkt Sicherheit. Sie können es auch nicht, im Übrigen jeder weiß es von uns, aus seinem Privatleben, wenn Sie ein Haus bauen, wenn Sie nicht wollen, dass alle aus- und einmarschieren in Ihrem Garten, dann werden Sie früher oder später investieren wollen in einen Zaun. Relativ einfach. Ja. Warum jemand anderer Ihren Zaun zahlen soll, ist eigentlich nicht einzusehen. Und insofern muss man auch wirklich den Amerikanern sagen, sie haben hier einen Punkt. Wir haben in den letzten 30 Jahren uns darauf verlassen, dass der Friede hier ist und dass wir uns darum um unsere eigene Sicherheit nicht mehr kümmern müssen. Und wir Österreicher in besonderer Weise, weil wir diese Illusion Neutralität schützt vor uns aufgebaut haben und immer größer werden haben lassen, statt sie kritisch zu hinterfragen. Solidarität, das wissen wir alle, ist keine Einbahnstraße. Man kann immer nur vom anderen erwarten, was man auch selber bereit ist zu geben. Also wir müssen uns hier, und das haben Sie ja angedeutet durch den Titel der heutigen Tagung, wir müssen hier umdenken, wir müssen hier neu denken, wir müssen hier aufhören mit magischem Denken, mit Wunschdenken, mit Vorstellungen, die eine Realitätsprüfung ganz einfach nicht aushalten. Es ist daher dieser Tage, und jetzt komme ich zu den konkreten Aufgaben, vor denen Europa steht, und wir alle stehen als Europäer. Entweder wir empfinden uns als Europäer und dann müssen wir auch bereit sein, Verantwortung und Mitverantwortung zu tragen, oder wir tun es nicht. Dann räumen wir Europa irgendwo in ein Bücherregal und sagen, wir haben damit nichts zu tun. Ich glaube nicht, dass das gerade in einem Land wie Kärnten eine überhaupt denkbare Variante ist. Es tut mir leid, auch mir, dass der Herr Landeshauptmann offenbar verhindert war, heute bei uns zu sein, denn er ist gleichzeitig auch Europareferent und ich weiß, wie wichtig ihm die Europapolitik und seine persönlichen europapolitischen Überzeugungen sind. Ich habe das immer wieder erlebt und bin dafür auch sehr dankbar, denn gerade ein Bundesland wie Kärnten weiß das eigentlich sehr, sehr genau aus der eigenen Erfahrung auch. Also welche Aufgaben stehen vor diesem oder vor welchen Aufgaben stehen wir als Europäer? Da ist zuerst einmal das Thema Sicherheit, ich habe es angesprochen. Es wird, meine Damen und Herren, relativ häufig der Ausdruck Aufrüstung, Militarisierung gebraucht. Das ist ganz einfach nicht zutreffend. Wir haben etwas getan über die letzten Jahrzehnte, was die meisten von uns nicht so mitbekommen haben, weil es ein schleichender Prozess war. Wir haben unsere Anstrengungen zur Selbstverteidigung runtergefahren. Wirklich runtergefahren. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dann haben wir während des Krieges durch die Bank mehr investiert in unsere Selbstverteidigungsfähigkeit, als wir heute tun. Wir sprechen heute von 3%, von 5%. Das wird innerhalb der NATO, des Nordatlantischen Verteidigungsbündnisses als Ziel vorgegeben. Das ist enorm viel. Aber warum müssen wir diese Zahlen überhaupt auf den Tisch legen? Weil wir ganz einfach hier in den letzten Jahrzehnten, bewusst oder unbewusst, das ist ja eine Frage, die später vielleicht die Historiker analysieren werden können, aber wir haben runtergefahren, wir haben aufgehört, uns für dieses Thema zu interessieren, wir haben wirklich begonnen zu glauben, wir können wohlhabend und wohlhabender werden bei Gratis-Sicherheitskosten. Und dass diese Zeit, meine Damen und Herren, die ist vorbei. Da werden wir uns mit den neuen Realitäten im Weltdorf und auch in Europa auseinandersetzen müssen, ernsthaft. Wir leben in einer Situation, das möchte ich auch bei dieser Gelegenheit sagen, in Österreich, wo wir in sehr kurzer Zeit unter den jungen Männern, die zum österreichischen Bundesheer eingezogen werden, mehr Zivildiener haben, also Wehrdienstersatzleister, als Grundwehrdiener. Das kann man jetzt von verschiedenen Seiten her unterschiedlich interpretieren. Klar, ich bin auch froh, wenn ich in einem Spital bin und ich habe dort Zivildiener, die sich um mich kümmern. Ich bin auch froh, wenn die Rettung kommt und mich unterstützt und da ist ein geschickter und tatkräftiger junger Zivildiener dabei. Aber ist das eigentlich die Aufgabe des österreichischen Bundesheers? Wir stellen uns diese Fragen lieber nicht mehr, weil wir die Antworten eigentlich nicht so gern hören. Wir werden aber nicht umhin kommen, uns Fragen zu stellen, wo es Antworten gibt, die unbequem sind. Wir müssen aus dieser Komfortzone heraus. Wir müssen aus der Bequemlichkeit, es wird immer alles besser und kostet immer weniger, diesen Trugschluss, den müssen wir ganz einfach aufgeben. Das gilt auch für andere Bereiche des staatlichen Wirkens. Der Staat ist weder ein Allheilmittel, noch ist der Staat ein Gratisheiler, der für jeden und alles eine Lösung zur Verfügung hat. Denn der Staat, das sind auch wir. Das sind wir und niemand anderer. Das sind wir als Steuerzahler. Und da ist einiges nicht so gelaufen, wie es laufen hätte können. Auch da werden wir müssen einen neuen Weg einschlagen, ein neues Bewusstsein schaffen. Und jetzt bin ich wieder beim Titel, ein neues europäisches Selbstbewusstsein. Nicht nur in dieser Positionierung im Weltdorf, in dem rauere Winde herrschen, in dem die Globalisierung umgeschrieben und neu definiert wird, in der es zu Blockbildungen kommt, in der es zu Zoll- und Handelskriegen kommt, in der überhaupt fast alles zur Waffe gemacht werden kann. Weaponize everything. Das ist eigentlich das, was wir im Weltdorf im Moment erleben. Und das ist etwas, was uns schon nicht einfach weitermachen lassen kann, wie wir gestern und vorgestern getan haben. Also wir haben hier diese Aufgabe der Sicherheit vor uns. Natürlich ist die Europäische Union kein Ersatz für ein Sicherheitsbündnis, nicht ein Ersatz für die NATO. Das will sie auch nicht sein, aber sie hat eine Solidaritätsklausel, eine Beistandspflicht, die man sich anschauen muss und die man auch ganz ernst sich vorlegen muss. Sie kann die Europäische Union mit ihren Schwerpunkten Politik und Wirtschaft sehr vieles beitragen und das können wir beitragen in unseren Entscheidungsfindungen, damit Europa besser aufgestellt ist, damit Europa wieder etwas erreicht, was es im Moment nicht hat. Und das ist die Fähigkeit zur Selbstverteidigung. Die haben wir jetzt nicht. Das ist bittere Wahrheit, das ist eine unbequeme Wahrheit, aber der müssen wir ins Gesicht schauen. Was kann man auf europäischer Ebene tun? Sie lesen es in der Zeitung, das sind ein paar verwirrende Begriffe, aber im Grunde nicht so verwirrend, sondern worum geht es da? Es geht darum, dass wir einmal uns anschauen, was haben wir im Militärischen, was brauchen wir überhaupt, welche Güter sind vonnöten, wer stellt sie her, ist es denn vernünftig, dass von 27 EU-Mitgliedstaaten, ich glaube 20 insgesamt, ihre Großkäufe militärischer Natur, sprich also Flugzeuge und ähnliche Geschichten in Amerika kaufen. Macht das Sinn? Lockheed Martin, ich habe ein Beispiel, das habe ich immer präsent in dieser Situation. Vor 2 Jahren haben 2 Länder beschlossen, insgesamt gemeinsam 100 F-35 in Amerika bei Lockheed Martin zu kaufen. Interessanterweise die Schweiz und Finnland. Schauen Sie sich einmal an, was so ein Ding kostet und warum ausgerechnet ein amerikanischer Konzern da der Verkäufer sein soll. Das müssen Sie den Europäern einmal erklären. Da ist natürlich, da redet man leicht, das ist schon wahr. Da gibt es sehr viele nationale Eigenheiten, Sonderheiten zu bedenken. Ich war Botschafterin in Frankreich, also ich habe das schon mitbekommen, wie schwierig es ist, ein gemeinsames, auch nur kleines europäisches verteidigungsrelevantes Projekt aufzustellen, weil da die nationalen Interessen, die nicht nur auf Gier und Geld ausgerichtet sind, sondern auf Arbeitsplätze. Also das sind sehr schwierige Entscheidungen, die da vor uns liegen, die aber getroffen werden müssen. Wir werden gemeinsam bestimmte Dinge produzieren müssen. Wir werden müssen einen Binnenmarkt für bestimmte Rüstungsgüter haben. Wir müssen uns um Exportkontrolle kümmern, um die Sicherheit in diesem Bereich, die sogenannten Dual-Use-Güter. Da gibt es eigentlich keine Zuständigkeit der Europäischen Union. Das werden wir auch uns anschauen müssen. Economic Security, also die wirtschaftliche Sicherheit. Welche Investitionen wollen wir, welche wollen wir nicht, welche tangieren unsere Sicherheit? Und da schaue ich jetzt nicht nur nach Russland, sondern ich schaue auch nach China. Auch da werden wir uns anschauen müssen, wie wir unsere Zukunft selber bestimmen. Wir müssen unsere Zukunft bestimmen. Wir dürfen nicht zulassen, und das ist der Kern meiner heutigen Aussagen, wir dürfen nicht zulassen, dass andere über uns bestimmen. Dass andere unser Schicksal festlegen. Dass andere unsere Grenzen definieren. Die Schlussakte von Helsinki, deren 50-jähriges Jubiläum wir auch heuer begehen, obwohl das ein fast verschwiegenes Thema ist, die hat 10 Prinzipien definiert, mitten im ärgsten Kalten Krieg. Und eines dieser Prinzipien lautet, es gibt keine Grenzverschiebungen mit Gewalt oder umgekehrt Grenzverschiebungen nur dann, wenn es in friedlicher Weise und durch Übereinstimmung der Betroffenen passiert. Ich brauche Sie nicht daran zu erinnern, was wir täglich im Radio und im Fernsehen und in den Zeitungen hören über die ukrainische Ostgrenze, über die Aussagen getroffen werden, die einem Juristen wie mir wirklich die Haare zu Berge stehen lassen. Die Europäische Union, und das ist auch Teil ihrer Seele, ist eine Rechtsunion. Man kann sich verlassen darauf, dass die Verträge, dass das Ausgemachte, das Vereinbarte, das so mühselig Vereinbarte hält. Dafür gibt es Gerichte. Da wird es dann durchgekämpft, wenn notwendig. Aber das ist ein unglaublicher Vorteil, ein Teil dieser europäischen Seele und dieser europäischen Verlässlichkeit. Auch zu dieser europäischen Seele gehört für mich die Tatsache, dass die Kleinen hier mitmachen, dass die Kleinen geschützt und berechtigt werden, dass es nicht so ist wie im Dschungel, wo die Großen den Ton angeben. Vom Gesetz des Dschungels zu sprechen, ist zynisch. Denn der Dschungel hat keine Gesetze. Im Dschungel frisst der Größere den Kleineren, der Stärkere den Schwächeren. Das hat mit Recht und mit Gesetz genau nichts zu tun. Es ist eigentlich das Gegenteil. Ich habe einmal gesagt, Faustrecht ist Faust minus Recht. Und das stimmt in Wirklichkeit. Also von Faustrecht zu reden, ist eine begriffliche Verirrung von vornherein. Also Europa wird hier, die Europäische Union wird einiges tun müssen, was in ihrer Verantwortung steht. Es werden sich die europäischen Partner der NATO in Wirklichkeit, der sogenannte europäische Pfeiler der NATO, auch überlegen müssen, wie sie in Zukunft ihr Verhältnis mit den Amerikanern gestalten und das Verhältnis von sich selbst untereinander. Ich schließe nicht aus, dass es hier aus dieser Koalition der Willigen, die wir jetzt sehen, eines Tages eine Sache gibt, die so ähnlich lauten könnte wie ESTO, European Security Treaty Organization, aus dem europäischen Pfeiler, zu dem dann auch andere dazukommen könnten. Das sind Zukunftsvisionen, das weiß ich schon, aber das kann man sich überlegen. Und das sollten wir uns auch überlegen. Das ist eine der Fragen, die vor uns liegt. Die zweite große Frage, die wir vor uns haben, und das wissen alle, die sich ein bisschen mit Europa beschäftigen, ist die Frage der wirtschaftlichen Stärke. Dieses Europa ist so attraktiv für so viele Menschen, daher wollen ja auch so viele Länder eigentlich beitreten, weil es wirtschaftlich stark ist. Es ist die größte wirtschaftliche Einheit, die es auf der Welt gibt, aber sie ist herausgefordert. Die neuen Gegebenheiten, wenn man sich die Statistiken anschaut, ich habe das heute in der Früh getan, weil ich einen Vortrag auch in Salzburg vorbereite. Und wenn man sich anschaut, wie sich da die Gewichte verschoben haben in den letzten 25 Jahren, rein auf der wirtschaftlichen Seite, dann ist das schon auch eine spannende Geschichte. Denn wir sind dabei, obwohl wir fast 100 Millionen Menschen mehr sind, runterzurutschen. Also die Amerikaner sind mal so menos knapp 350 Millionen, wir sind knapp 450 Millionen. Es gibt keinen Grund. Ich glaube, dass die Hirnmasse in etwa gleich verteilt ist, also dass wir alle gleich schlau sind. Also warum sind die einen wirtschaftlich erfolgreicher als die anderen? Warum haben die einen einen höheren Anteil an der Weltproduktion, sozusagen am Global GDP, als die anderen? Also hier müssen wir uns schon ernsthaft die Frage vorlegen, wie gibt es das eigentlich? Was müssen wir tun? Die Europäische Union seit längerer Zeit sucht sich sehr schwergewichtige Berater, also ehemalige Ministerpräsidenten, ehemalige Zentralbankchefs Mario Draghi und Mario Letta haben hier Berichte vorgelegt, wo sie sehr genau und sehr schonungslos analysiert haben, wo es hapert bei der sogenannten Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Diese Sachen müssen wir uns anschauen. Wir müssen mit dem Binnenmarkt, Sie wissen, was der Binnenmarkt ist, das sind die vier Freiheiten, das heißt, dass die Waren, die Menschen, das Kapital frei sich bewegen kann innerhalb dieses Wirtschaftsraumes. Das müssen wir aber ernst nehmen. Da können wir nicht schauen, dass wir wieder Löcher hineinbohren und so tun, als ob das eigentlich gescheiter ist, wenn wir nur schauen, dass auf der regionalen Ecke jeder sozusagen mitmacht und die anderen vergessen wir. Da gibt es viele Beispiele. Ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, aber wenn Sie sich das anschauen, wir haben etwa das europäische Vergaberecht entwickelt aus dieser Grundkonzeption des Binnenmarktes. Das ärgert viele Leute. Was heißt Vergabe? Öffentliche Aufträge muss man also ab einer gewissen Summe ausschreiben. Und auch den europäischen Partnern die Möglichkeit einräumen, hier entsprechende Angebote zu machen. Das ist natürlich auf der einen Seite theoretisch toll, weil man damit den Preis natürlich runterholen kann und die Leistungen besser werden. Auf der anderen Seite wird man dann halt den einen oder anderen, der sich auch womöglich schwer tut aus der eigenen Ecke, wie immer man die definiert, nicht zum Zug kommen lassen. Ja, was wollen wir jetzt wirklich? Wir bestimmen, wie dieses Europa von morgen ausschaut. Wir bestimmen es auch auf der wirtschaftlichen Seite. Wir bestimmen es, indem wir auf die Amerikaner schauen, auf die Chinesen schauen, wie die das machen und was eigentlich für uns davon auch brauchbar wäre als Rezept. In Zukunftstechnologien investieren. Wenn man sich anschaut, die europäischen Technologiechefs, machen ein bisschen einen alten Eindruck. Obwohl es spannendste neue Unternehmen gibt, aber die brauchen Geld. Wir brauchen daher eine Kapitalmarktunion, um das Geld aufzustellen. Das haben wir bis jetzt noch nicht zustande gebracht. Es gibt immer viele Gründe, warum, meine Damen und Herren, etwas noch nicht funktioniert oder nicht geht. Aber die Gründe sind wir selbst, weil wir eigentlich nicht wollen, uns aufmachen, uns öffnen, auch einmal in Kauf nehmen, dass wir nicht die Ersten sind, die drankommen, sondern jemand anderer. Also wir sind eigentlich, wenn es dann darum geht, im Wettbewerb wirklich vorne mit dabei zu sein, sind wir in zögerlicher Grundhaltung, würde ich jetzt einmal meinen. Aber wir sind vor diese Entscheidung gestellt. Wir wollen nicht und dürfen nicht abgehängt werden. Weder von den Amerikanern noch von den Chinesen. Wir dürfen auch nicht die Ohren hängen lassen und schlapp machen und sagen, wir haben eh keine Chance, wir werden eh, wir schaffen es nicht, Jaulende. Können wir schon machen, aber dann ist wirklich Jaulende. Also ich appelliere an Sie, an mich selber, ich versuche auch mich selber immer wieder am Schopf zu nehmen, aufgeben ist keine Option, schlapp machen ist auch keine Option. Wir müssen uns die Themen vorlegen, wir müssen schauen, was wollen wir beitragen, wie weit sind wir bereit, hier mitzugehen und selbst etwas zu leisten, um dieses Europa stark zu halten, stärker zu machen. Auf der wirtschaftlichen Seite, aber auch auf der Seite der Selbstverteidigung. Europa ist und bleibt ein Friedensprojekt. Wir haben, und ich habe es am Anfang gesagt, geschafft, die Gewalt in unseren Beziehungen, die über Jahrtausende wirklich diesen Kontinent so geprägt hat, zu ersetzen durch das Verhandeln, durch den friedlichen Austausch, durch den Kompromiss. Glauben Sie mir, ich habe viele Nächte in Brüssel verhandelnd verbracht. Das klingt lustig, das ist gar nicht lustig. Ja? Ununterbrochen musst du aufpassen, dass dich nicht irgendjemand über den Tisch zieht. Ununterbrochen musst du aufpassen, dass du das Richtige wahrnimmst, dass du das Richtige entscheidest, dass du es auch zu Hause mit den Interessensfreunden, manchmal auch Gegnern abstimmst und schaust, dass du zu einer gemeinsamen österreichischen Haltung kommst. Das ist ein laufender Prozess der Koordination und der Entscheidungsfindung, der sehr aufwendig ist. Ich bin überzeugt davon, dass sich genau dieser Prozess, genau diese Mühe lohnt. Dass dieses Europa auch ein Vorbild sein kann in der Art und Weise, wie es aufgestellt ist. Mühsam, ja, Demokratie ist mühsam. Je mehr Menschen du einbeziehst, desto länger brauchst du, desto aufwendiger ist der Prozess des Einbringens, des Eingemeindens, des Kompromissfindens. Wenn Putin entscheidet, es wird bombardiert, dann entscheidet Putin, da fragt er niemanden. Der amerikanische Präsident verkündet so allerhand. Man fragt sich, wo dann die Checks and Balances eigentlich im System sind. Man kann sich auch fragen, wie autokratieresistent verschiedene Teile der europäischen Verfassungen sind. Auch diese Frage könnte man sich vorlegen. Eine sehr anspruchsvolle Frage, etwas, was wir uns gar nicht überlegen wollen in Wirklichkeit. Also wir haben, und das ist meine feste Überzeugung, wir haben ganz große Aufgaben vor uns. Wir haben keinen Grund, uns zu fürchten. Fürchten bringt gar nichts. Das ist eine leere, eine Energieverschwendung. Angst haben ist ein Totlaufen von Energie. Wir brauchen unsere Energie für das konstruktive Miteinander, für das nach vorne gehen, für das Bearbeiten der verschiedenen Projekte. Der erste Testfall für unser Selbstverständnis wird, meine Damen und Herren, es wird Sie vielleicht überraschen, weil es klingt so banal, das EU-Budget sein. Die Fachleute wissen, das EU-Budget wird für jeweils 7 Jahre ausverhandelt. Sie kriegen ein bisschen eine Idee, wie mühsam Budget, also die zur Verfügung stehenden Mittel und die Verpflichtungen, wie mühsam diese Verhandlungen sind, wenn Sie in der eigenen Gemeinde die Erfahrung gemacht haben oder wenn Sie es auf der nationalen Ebene die Kämpfe anschauen. Das gehört zu den anspruchsvollsten Kapiteln der Politik, überhaupt keine Frage. 27 Länder, 27 Demokratien, wo ja die Parlamente und die Regierungen Mitentscheider sind, vollberechtigte Mitentscheider, dazu zu bringen, dass sie diese Mittelverteilung sich überlegen, dass sie sich darüber einen Kompromiss ausmachen, dass sie sich hier auch wiederfinden, denn nur dann werden sie es auch zu Hause erklären und werden sie auch zu Hause dann die Möglichkeit, grüß Gott, wir freuen uns über die Spätkommenden. Hallo, grüß Gott. Nur dann werden sie auch bereit sein, hier entsprechend mitzumachen. Und genau das erleben wir jetzt. Die Kommission hat ihren Vorschlag im Frühsommer präsentiert und jetzt gehen die Verhandlungen los. Und es werden harte Verhandlungen, denn die neuen Aufgaben, die vor uns stehen und die ich erwähnt habe, sind Aufgaben, die viele Mittel verlangen. Das EU-Budget macht in Wirklichkeit 1,26% der Wirtschaftsleistung aus. Also es ist ein schmales Geldbörsel letzten Endes für die vielen, vielen Aufgaben. Wir erfinden jeden Tag neue Aufgaben, die wir erfüllt haben wollen auf der europäischen Ebene. Aber wir schauen dann nicht so genau hin, wenn es darum geht, gibt es dort auch die Kompetenzen formal, gibt es die Zuständigkeiten, denn sonst riskieren wir wieder eine Auseinandersetzung. Und haben wir auch die Mittel? Ist im Übrigen natürlich ein Thema für die einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Denn so zu tun, als sei das Geld abgeschafft und wir könnten einfach die Staatskassen plündern und leeren, meine Damen und Herren, das geht genauso wenig wie im persönlichen, im privaten Bereich oder in jeder Gruppe. Das können wir nicht machen. Wir haben sehr viel Geld in den letzten Jahren investiert in Themen, die wichtig waren, überhaupt keine Frage. Aber wir müssen jetzt einfach schauen, wie wir, und das tut die österreichische Bundesregierung, wie wir unser nationales Budget sanieren, wie wir uns stellen auf der europäischen Ebene, wie wir auf der nationalen Ebene Sicherheit wieder aufbauen, Selbstverteidigungsbereitschaft wieder aufbauen. Auch dazu hat die österreichische Bundesregierung einen eigenen Ministerratsvortrag im Frühjahr gemacht, wo man die Ernsthaftigkeit des Willens der österreichischen Bundesregierung sieht, sich mit diesem Thema wirklich auch einmal schonungslos und vorurteilslos auseinanderzusetzen. Es wird dazu Bürgerdialoge geben. Ich würde Sie auffordern und einladen, mitzumachen, mitzudenken, mitzuanalysieren, sich einzulassen auf diese europäische Zukunft, auf diese Notwendigkeit, auch im eigenen Land die schwierigen Themen anzugehen und nicht sozusagen da auf Urlaub zu bleiben und sich nicht mit diesen Themen zu beschäftigen. In diesem Sinne ein neues europäisches Selbstbewusstsein, ja, im Sinne von Bewusstsein. Was wollen wir, was sind wir bereit beizutragen? Wozu werden wir uns einbringen? Zuschauersport ist es keiner. Zuschauersport ist Demokratie nie. Und ist europäische Einigung und europäische Konstruktion nie. Marguerite Yourcenar, eine meiner Lieblingsschriftstellerinnen, hat einmal ein sehr schönes Wort geprägt, das ich jetzt auf Französisch sage, weil es schwer zu übersetzen ist. Chaque bonheur est un chef-d'œuvre. Jedes Glück ist ein Meisterwerk. Das heißt, es kommt nicht von selbst, es fällt nicht vom Himmel oder nur in den seltensten Fällen, sondern es ist das Ergebnis eigener Bemühungen, eigener Anstrengungen, eigener Überlegungen. Das ist das Privileg, mit dem wir leben dürfen, mit dem wir ausgestattet sind. Das ist aber auch, meine Damen und Herren, die Verantwortung, die wir tragen und die wir nicht abschieben können, weder auf die Generationen vor uns noch auf die Generationen nach uns. Vielen Dank.